Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Hallo und herzlich willkommen zu Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Noch immer ist nicht bestätigt, wann es weitergeht in der dritten Liga. Diese Woche steht ganz im Zeichen des 160. Geburtstags des TSV 1860 München. Am 17. Mai feiert der Giesinger Kultclub sein Jubiläum und wir wollen versuchen, jeden Tag mit einem verdienten Löwen zu sprechen. Heute machen wir das mit dem König von Giesing, dem ehemaligen Trainer und Ex-Vizepräsidenten Carsten Wettberg. Der 78-Jährige hat von 60 noch immer nicht genug, kennt sich nach wie vor extrem gut aus und hat vieles zu seinem Herzensverein zu erzählen. Vorneweg sei gesagt, dass wir aufgrund von Corona in unserer Arbeit natürlich immer noch eingeschränkt sind. Daher verbinden wir uns mit unseren Gesprächspartnern entweder per Zoom-Call oder ab und an auch per Telefon. Im Fall von Carsten Wettberg haben wir ein Telefongespräch geführt. Leider ist die Tonqualität tatsächlich nicht gut. Stark ist dagegen, was uns Wettberg zu sagen hat. Es ist also teilweise recht schwer verständlich. Wir bitten da wirklich um euer Verständnis. Carsten Wettberg ist ein echter Zeitzeuge und es ist hochinteressant, was ihr gleich hören werdet. Bitte seht uns die schlechte Tonqualität nach. Wir haben wirklich überlegt, aber wir wollten euch das Ganze einfach nicht vorenthalten.
Radis Erben, der Löwen-Podcast. Radis Erbe heute.
Wissen Sie noch, was heute vor genau 30 Jahren am 11. Mai 1990 passiert ist?
Ja, das weiß ich sicher.
Also, letzter Spieltag, FC Schweinfurt, warmer Regen, 40.000 Zuschauer im Grünwalder Stadion.
Regen.
Ja. Und was ist da genau passiert? Was haben Sie da in Erinnerung?
Ja, ich meine, wir haben diesen Rückstand aufgeholt, der da war, wie ich aus Unterhaching gekommen bin, mit dem Wechsel, der Riesenwirbel gebracht hat. Weil, und dann kam sofort ja, die Bitte von 60, ich sollte auch gleich anfangen. Und da war ich ja natürlich dazu bereit, weil ich habe ja mündlich für nach der Saison zugesagt. Und das Problem war bloß, wie sich die beiden Vereine geeinigt haben, ob die Summe, die gefordert wurde, oder ob überhaupt was bezahlt wurde, weiß ich nicht. Aber für mich war das, ich hätte das gerne fertig gemacht in Unterhaching, weil wir wären mit Sicherheit nicht abgestiegen, weil wir, glaube ich, 3 Spiele mehr gehabt haben, zu Hause Heimspiele, als wir Auswärtsspiele. Und die Mannschaft war schwer in Ordnung. Natürlich habe ich das Angebot von 60 deswegen vorher schon angenommen, weil das war das dritte Mal und ich habe gewusst, wenn das scheitert, dann ist das Thema 60 weg. Ich habe vorher immer einen Vertrag gehabt, habe gesagt, wenn der Vertrag ausläuft, dann kann man reden, dann komme ich, aber eben nicht während der Saison. Aber die Ereignisse haben sich ja dann überschlagen. Sie haben sich mit dem Willi Birovka geeinigt und dann haben wir eine Serie hingelegt von lauter ungeschlagenen Spielen, sind dann 54 geworden. Aber das 3-3 gegen Schweinfurt war natürlich vor mindestens, sage ich einmal, ja, knapp 40.000 Zuschauern da Plätze drei- und viermal verkauft wurden. Ich habe das gemerkt, weil ich an Kollegen in Innenstadt und Freunden für 5.000 Mark etwa Plätze gekauft habe. Und die haben es dreimal umgesetzt. Die sind am Schluss alle neben mir am Spielfeldrand gesessen.
Absoluter Wahnsinn, unvorstellbar in der heutigen Zeit. Auf der Gegenseite, da war ein gewisser Werner Lorand, der dann später große Geschichte mit den Löwen geschrieben hat. Ein Jahr später, da sind die Löwen dann aufgestiegen. Sie haben die Serie angesprochen, 54 Spiele ohne Niederlage. Das ist einmalig innerhalb der ersten drei Ligen. Sind Sie da immer noch richtig stolz drauf?
Ja, ich sage ein bisschen schon, wobei man, wenn die merken muss, es sind natürlich 1,5 Saisonen gewesen. Aber trotzdem, ich habe ja einen Kader übernommen und wir haben uns nicht besonders verstärkt, sondern ich habe den Kader enger zusammengepasst, habe die ich schon gekannt habe, natürlich viele Einzelgespräche gehabt, wie ein Walter Heiner, den ich schon trainiert gehabt habe, und natürlich ein Horst Schmidtbauer, nur als Beispiel. Und ich habe schnell gemerkt, was los ist, warum diese doch gut besetzte Mannschaft das einfach nicht schafft, und natürlich auch einige rausgenommen. Wir machen im ersten Spiel schon den Rollhausen, der einfach nicht das getan hat in Weiden, was ich gewollt habe und was wir gebraucht haben. Und der hat nie mehr gespielt dann und ist dann auch gewechselt. Aber er hat ja einen riesen Lotto gewinnen, habe ich einmal gehört. Das hat ihn sicher entschädigt. Er war ja sonst ein netter Kerl, aber das geht einfach nicht, dass man die Anweisungen von Trainern nicht befolgt. Ne?
Das haut nicht hin, auf gar keinen Fall. Die aktuelle Löwenmannschaft, um die wollen wir uns jetzt kümmern, die ist seit 14 Spielen unbesiegt. Nicht 54, aber 14 Spiele. Wo führt der Weg von 60 München hin, falls die dritte Liga wieder startet? Was meinen Sie?
Ja, man muss sagen, es ist alles möglich. Aber dasselbe, was 60 sagt, das können 11 Vereine sagen, meines Erachtens. Die haben fast alle die gleichen Chancen. Und es wird sein, wer diese Coronavirus-Pause am besten übersteht. Ich meine, die Verletzungen, die da waren, ich hoffe, die sind ausgeheilt. Also die haben ja schon wieder gespielt, alle. Und das zum Beispiel ein Stefan Lex, diese überragende Verfassung, die er gehabt hat in den letzten Spielen, auch wieder zeigen kann. Und auch der Rieder, sagen wir mal, vielleicht doch beim Verein bleibt und nicht nach Augsburg zurück muss, wie der Stefan Reuter angeblich bereits gesagt hat. Aber das sind so Nebengeräusche. Die Form vom Wölders ist natürlich frappierend gewesen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich sagen, ich hätte ihm das fast nicht mehr zugetraut. Ich erinnere besonders das Hachinger Spiel, also was er da gezeigt hat. Und dann noch dieses 3-2, was ja technisch am allerfeinsten war. Also da ziehe ich wirklich meinen imaginären Hut. Überhaupt die ganze Truppe ist bereit, glaube ich, dass sie da vorne noch mitredet.
Das würden sich alle wünschen, aber ist 1860 ohne Fans für Sie eigentlich vorstellbar?
Ja, ich glaube, es wäre vor 3 Monaten vieles nicht vorstellbar gewesen, aber die Realität ist eben so. Ich meine, man muss das annehmen, muss froh sein, dass man überhaupt wieder Profifußball so früh spielen darf. Und ich würde mich ja freuen, wenn das jetzt Einzelfälle blieben, die bisher geschehen sind, und dass sich auch keine neuen Spieler anstecken und die ganzen Mannschaften in Quarantäne müssten.
Jetzt sind wir alle momentan in der Krise. 1860 ist seit Jahren in der Krise. Können Sie aus Ihrer Sicht erklären, warum 1860 so tief gefallen ist wieder in die dritte Liga oder zwischenzeitlich ja sogar in die Regionalliga?
Das habe ich jetzt nicht ganz akustisch verstanden.
Können Sie aus Ihrer Sicht sagen, warum 1860 so tief gefallen ist?
Ja, ganz einfach, weil man viele Fehler gemacht hat. Also man hat sich immer in den sportlichen Positionen gegen ehemalige ausgesprochen. Also ich meine jetzt Trainer beziehungsweise auch sportliche Leiter, oder hat sie nach kurzer Zeit sofort wieder mehr oder weniger rausgeekelt. Da sage ich Beispiele. Das ist beim Hinterberger Florian gewesen, der gute Arbeit meines Erachtens geleistet hat. Das war besonders beim Rainer Maurer, der ja sogar die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, hervorragende Ergebnisse bei 60 erzielt hat und trotzdem hat er gehen müssen, weil Leute sich in den Fußball eingemischt haben, die keine Ahnung gehabt haben. Und das ist ganz schlimm. Oder die sogar Dinge gemacht haben, die nicht korrekt waren. Ich erinnere mal an die Poschner-Zeit. Also was da abgelaufen ist, das war nicht mehr 60. Und deswegen sage ich, das muss aufhören oder hat ja aufgehört soweit. Aber die beiden Lager, die ja zweifellos da sind, die müssten sich endlich einigen. Und wenn ein ehemaliger die Qualität bringt und die Chance bekommt, dann muss man ja eben auch die Tür öffnen. Wir haben genug Beispiele, auch einen Bernd Prares hätte ich als Trainer nie gehen lassen. Der ein Top-Fußballer oder eben solcher Mensch ist, es ist viel zu wenig immer auf den Charakter geschaut worden. Und wenn uns da die von der anderen Straßenseite viel was vormachen, dann machen sie das vor, dass sie ehemaligen eine Chance geben und da sehr, sehr gut fahren. Weil die kennt man, da weiß man Charakter und die hängen an dem Verein. Das ist die halbe Miete.
Bernhard Rares, der mittlerweile ja vor 60 steht mit Waldhof Mannheim auf Platz 2, zumindest zwischenzeitlich jetzt. Ja. Warum geht es Ihrer Ansicht nach nicht? Warum sind die Fronten auf Gesellschafterebene zwischen dem e.V. und dem Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik immer noch verhärtet?
Ja, man hat zu Beginn schon einen Riesenfehler gemacht. Ich meine, wir können Aufsichtsräte unter Führung von Herrn Otto Steiner zum Ismaik fahren und dem so früh verstorbenen Präsidenten Dieter Schneider, der ein Ehrenmann war, da lege ich die Hand ins Feuer, in dieser Art und Weise verleumden und hetzen gegen diesen Mann. Da hat es angefangen und das ist dann immer schlimmer geworden, wenn man einen Investor so rassistisch beleidigt und so weiter. Und Ismaik hat natürlich dann besonders bei dem doppelten Abstieg auch viele Fehler zugelassen oder viele Fehler gemacht. Diese Mannschaft mit 19 Nationen mit ausrangierten Fußballern, viel, viel Geld, die trotzdem hätte nicht absteigen dürfen. Ein Trainer, der guter sein mag, aber der sich geweigert hat, in meinem Pereira Deutsch zu lernen, wobei die Sprache das Wichtigste gewesen wäre. Das sind alles Dinge gewesen, die unmöglich waren. Ich glaube, mit so viel Geld von der zweiten Liga, was da im Spiel war, abzusteigen, das hätte es nicht gebraucht. Aber diese Fehler waren da, weil Ismaik wahrscheinlich, weil er jahrelang betrogen wurde, beziehungsweise dadurch natürlich gar keine andere Führung da war, sondern jeder hat schon sein eigenes Süppchen gekocht, haben wir diesen sportlichen Abstieg bekommen, der Gott sei Dank nur dann ein Jahr gedauert hat, aber man war halt wieder in der dritten Liga. Ne? Und ich sage mal ganz vorsichtig, wenn man Dabirovka mit der Regionalligamannschaft nicht gehabt hätte, dann hätte man gar nicht aufsteigen können. Da wäre man nicht in der Regionalliga Erster geworden. Und das die Aufstiegsspiele gegen Saarbrücken, die waren schon vom Allerfeinsten. Aber wir haben natürlich in den entscheidenden Szenen das Glück des Tüchtigen auch gehabt, das muss man ehrlicherweise sagen. Wenn Saarbrücken, wie sie mit 3 Mann auf unser Tor zugelaufen sind, 3 gegen den Torwart und diesen Ball nicht versenken haben können, das wäre das Ende gewesen. Das Ende, sage ich mal, war dann natürlich das vom Allerfeinsten. Und da hat man gesehen, welche Fans wir haben. Also das ist das größte Gut, was 60 hat, dass wir in ganz Bayern und darüber hinaus in ganz Deutschland Fans haben. Ich merke das immer mehr. Und da gehören halt auch die Fans dazu, die jetzt außerordentliche Mitglieder heißen, wenn sie Mitglieder sind. Und die sollten unbedingt sofort wieder wählen dürfen. Da ist die Satzung, entspricht nicht dem, was bei 60 ist. Es ist alles korrekt, weil die Satzung anerkannt ist. Aber das muss man ändern, dass tatsächlich diese Mitglieder wieder entscheiden dürfen. Weil es kann ja nicht sein, dass man solche Leute nur wegen 10 Euro, da sind ja die sicher gern bereit, 10 Euro wieder zu zahlen. Aber das war eben, da haben wir wichtige Leute geschlafen, wie diese Satzung verabschiedet wurde. Und das ändert man meines Erachtens nur dann, wenn man diesen Fehler wieder ändert. Nur wenn man gemeinsam, wenn man endlich einmal zusammenhält wieder und sagt, du magst eine andere Meinung haben, aber du bist der 60er und in dem Moment stimmt das wieder. Man kann oder muss verschiedene Meinungen auch haben, aber nicht so, dass das in solche Beleidigungen übergeht und auch in so einem starren Verhalten. Man sieht ja jetzt, was im Profifußball los ist. Es wird immer mehr gerufen. Es spielt natürlich die Corona-Krise jetzt eine Rolle, dass man sagt, wir brauchen 50+1. Und es sind wichtige Leute, die das sagen im Fußball. Ich möchte mich da gar nicht einmischen und ich glaube ja, dass das irgendwann kommt, weil der Profifußball braucht das Geld, aber natürlich muss er von den ganz großen, unvernünftigen Summen auch wieder runterkommen. Es hat mit dem realen Leben nichts mehr zu tun und Fußball muss meines Erachtens ein Spiegelbild vom realen Leben sein im Zeitraffer und da kommt der Fußball, der teilweise geboten jetzt wird bei uns, sehr nahe, aber er darf eben nicht in Beleidigungen ausarten. Ja, also das hat gerade 60 so eine gute Tradition, dass man nach dem Krieg ganz anders gedacht hat, dass man gegen rechts ist und so weiter, dann sollte man das auch durchziehen. Wer Gewalt und rassistische Sachen im Stadion bringt, der hat dort keinen Platz.
Das ist ein sehr, sehr guter Satz von Ihnen, Herr Wettberg. Man hat fast den Eindruck, ein Miteinander ist bei 60 gar nicht möglich. Wie sehen Sie das und warum ist das so schwierig, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen?
Ja, weil die Meinungen natürlich verhärtet sind und Wahlen bei 60, wenn man die mitmacht, dann sieht man ganz genau, sie sind sehr gut organisiert. Die Seite, die gegen Ismaik ist, aber man darf auch nicht vergessen, was der in den Verein investiert hat. Und ein Investor, der hat ja an sich ein Interesse, dass er sogar einen Gewinn macht. Das ist legitim, aber das geht eben nicht, wenn beide Seiten so hart sind und wenn man gar nicht so weit miteinander reden kann, dass man sagt, mach mal halt eines, wir sind beides Löwen, das betonen ja alle Seiten, aber für mich ist ein Löwe einer nicht, der die Meinung vom anderen sich gar nicht anhört und nicht gelten lässt. Ich bin alle ehemaligen, die bei 60 waren, irgendwie im Profigeschäft, die ich kenne, und das sind nicht wenig, sind dafür, dass man ein neues Stadion braucht. Oder dieses Stadion auf 30.000 ausbauen könnte. Das wird auf keinen Fall geschehen. Das ist viel zu teuer. Wer zahlt? Das zahlt die Stadt nie und nimmer. Und sind sicher 70 Millionen. Und das ist das eine. Und das andere ist, das Stadion ist deswegen, sage ich sogar, der gekämpft hat, dass dieses Stadion nicht abgerissen wurde mit dem Franz Magel. Und trotzdem sage ich, mich freut es inzwischen. Ich habe da tolle Spiele erlebt mit Gegnern und gerade mit 60. Aber trotzdem, das Stadion ist nicht mehr zeitgemäß. Die Anwohner wollen das nicht mehr, protestieren auch dauernd dagegen. Und das muss man doch irgendwie einsehen. Aber das wird nicht eingesehen. Wenn das Stadion wichtiger ist wie der Verein, dann stimmt irgendetwas nicht. Das sage ich auch so klar. Und ich spreche denen, die anderer Meinung sind, nicht ab, dass sie 60er oder Löwen sind, aber die sollten nachdenken. Diese Haltung ist auf Dauer nicht zu vertreten und auch nicht durchsetzbar. Aber ich meine, ich bin immer der Jüngste und ich wollte es an sich schon noch erleben, dass 60 in einem anderen Stadion lebt oder aber dieses Stadion so ausgebaut wird, dass es den Anforderungen der Fans gerecht wird.
Was sind denn die Anforderungen? Also 30.000 plus oder wie müsste das aussehen?
Mindestens 30.000.
Ja.
Das Dresdner Stadion, das wäre ein großes Vorbild.
Sie waren, wir wollen aufgrund des 160. Geburtstags von 60 München natürlich ein bisschen in der Zeit zurückschauen, Herr Wettberg. Sie waren zwischenzeitlich selbst Vizepräsident. Hätten Sie sich das im Nachhinein sparen sollen, weil es auch damals viel Zoff gegeben hat? Wir erinnern uns an die Scharmützel mit Otto Steiner.
Ja, ich sag, das war, aber ich bin keiner, der wäre, ich habe mich zur Verfügung gestellt, weil ich gebeten wurde. Da waren ja auch viele Ehemalige dabei, wie beispielsweise Martin Max und Bernd Winkler, die das unterstützt haben. Und ich wurde auch gerade von denen unterstützt, auch die gegen Wildmoser waren. Ne? Also vor allen Dingen gegen die Arge waren die. Ich bin bei vielen, vielen Arge-Vereinen bin ich Ehrenmitglied. Also das hat mir schon da nicht gepasst, aber wie gesagt, ich bin nicht ein Feind der AG, aber da ist viel gehetzt worden und besonders ist der Herr Zipzer gegen mich mehr oder weniger aufgehetzt worden. Der Herr Zipzer hat mir später einige Male gesagt, hätte ich doch bloß gewusst, wer Sie sind, Herr Wettberg, mit Ihnen kann ich ja ganz anders zusammenarbeiten als wie mit dem Herrn von Linde, der dann Präsident geworden ist, weil mich die Pro 1860 Gruppe fallen lassen. Die haben gesagt, ich sollte Vizepräsident machen und nach 2 Jahren wird gewechselt. Und dann haben den von Linde präsentiert. Und der wurde von den anderen so weit anerkannt, dass nach 1,5 Jahren schon der Otto Steiner das Handtuch geworfen hat. Ja, das hat das gebracht, dass ich den Franz Magel als Vizepräsident gewinnen konnte. Und der Franz hat das erreicht, dass das Stadion mit Freunden, dass der Stadtratsbeschluss für 2012, das Grünwalder abzureißen, wieder rückgängig gemacht worden ist. Da haben viele andere Dinge sicher politisch auch eine Rolle gespielt, aber Franz Magel hat zweifellos diese Verdienste, die jetzt Probleme bringen. Weil man kann Profifußball nur noch in einem Stadion spielen, wie gesagt, wo gerade ein Verein wie 60, der ja 50, 60.000 in guten Zeiten in ein Stadion bringt. Und viele Auswärtige hat. Es ist ja nicht ein kleiner, relativ kleiner Münchner Verein, sondern es sind mit dem Verein mit den Wurzeln in Grünwald, das kann ja alles bleiben, aber eben da braucht man ein Stadion, wo Profifußball gespielt wird.
Man hätte ja ein Stadion gehabt. Sie haben gemeinsam mit dem Präsidenten von Linde die Option auf die Allianz Arena an den FC Bayern abgetreten. Bei einem geheimen Treffen damals mit dem FC Bayern im Bogenhausener Hof. Warum hat 1860 die Option nicht zurückgekauft?
Ja, das war folgendermaßen. Wir haben keinen Investor gehabt. Das wäre die Lizenz zum Geldverdienen gewesen. Und was uns Bayern geboten hat, da hätte ich nie und nimmer mitgemacht. Ich habe dann mit dem Herrn Hopfner telefoniert und wir haben wenigstens über eine, ich glaube, 1,2 Millionen, wenn ich es noch richtig im Gedächtnis habe, haben wir erreicht. Dieses Rückkaufsrecht ist ja dann ausgelaufen. Uns lief auch die Zeit davon. Ja. Wir haben ja nicht einmal Schlüssel für den Tresor gehabt. Die hat der Herr Zifzer den von Linde mit ausgehändigt. Und es hat Wochen gedauert, bis wir die überhaupt dann bekommen haben. Das war die ganze schwierige Situation. Ich meine, ich will dem Albert von Linde nicht so nahe treten, aber vom Fußball und hat er halt sehr, sehr, und den Gepflogenheiten hat er halt sehr, sehr wenig Ahnung gehabt. Und das war die große Schwierigkeit. Die Arbeit habe ich gemacht im Büro und so weiter, jeden Tag nach München. Und man hat das andere Lager damals schon gegen sich gehabt, in einer Art und Weise. Ich habe kein E-Mail mehr lesen können, weil da kam aus ganz Bayern fürchterliche Hetz gegen mich. Und das hat erst dann nach einem halben Jahr aufgehört.
Sie sind ja von Pro 1860 mehr oder weniger ins Rennen geschickt worden und dann hat sich der Wind komplett gedreht.
Ja, das war eben so, weil die andere Seite stark aufgetreten ist und ich bin dann von Christian Ude nachts angerufen worden, kurz nach 12. Da saß die Runde beieinander, das war dann, ich sollte auf meine Kandidatur verzichten, um bereit sein, Vizepräsident zu werden. Ja, und nach kurzer Überlegung, und der Willi Mantel, Gott haben selig, der lebt ja nicht mehr, der Aufsichtsrat, der mich auch so unterstützt hat, der hat dann gesagt, so um 20 nach 12, hat er gesagt, nimm das bitte an, dieses Angebot, dann bist du in eineinhalb Jahren oder in zwei Jahren Präsident. Ja. Und mir ist nicht um den Präsidenten gegangen, um den Job oder sonst was, sondern um die Einigung, dass man wieder aus dieser Lage, in der man war, finanziell auch rauskommt. Ich habe die Finanzen ja dann schon kennengelernt und es war ja ewiger Streitpunkt schon, weil dieser Vertrag von 1860 ja nicht zu erfüllen war. Sie haben ja, wie mir auch der Nachfolger, der Herr Auer, gesagt hat, komm mal raus zu mir und hat gesagt, ich habe das so und so übernommen und das war der helle Wahnsinn, diese Schulden, die da in zwei Jahren zusammenkamen, weil er auch keine Miete zahlen können. Und dadurch sind die Zinsen natürlich, sind auch nicht bezahlt worden. Und da war 60 in der Lage, entweder damals schon, entweder kommt da ein Investor oder man einigt sich mit Bayern. Und diese Einigung, die war ja da wichtig und für den von Linde war das sogar ein Riesenerfolg, dass man da über 1 Million bekommen hat. In Wirklichkeit war das natürlich viel zu wenig, aber was hätte man dann anderes machen sollen? Ja, auch wenn ich mich geweigert hätte, dann hätte von Linde das wahrscheinlich mit der Mehrheit des Aufsichtsrates entschieden. Und da hätte ich gar nichts dagegen machen können. Das war momentan, war ich natürlich auch froh, dass ich über 1 Million gekommen habe. Ne? Also nicht ich, sondern der Verein.
Wie bewerten Sie, weil Sie ja damals von Pro 1860 als Vizepräsident quasi ins Rennen geschickt worden sind, wie bewerten Sie heute die Rolle von Pro 1860?
Ja, ich möchte dazu, um nicht etwa Öl ins Feuer zu gießen wieder, ich möchte dazu nicht viel sagen, aber ja, da sind die Fronten ja so verhärtet. Und wenn man immer dem Herrn Wildmoser Demokratur oder sogar Diktatur vorgeworfen hat, dann frage ich mich, was diese Satzung, die zwar ordnungsgemäß abgestimmt wurde und sonst was, im Endeffekt für viele Mitglieder ist. Das ist für mich dasselbe, wenn einer nicht einmal Brief führen darf, der Mitglied ist, oder dann muss man dem das ganz anders erklären und langfristig erklären, die weit weg wohnen, also über 120 Kilometer, glaube ich, ist das, oder sonst 100 Kilometer, weiß es nicht genau, habe mich damit nicht beschäftigt, aber die dürfen eben nicht wählen, die früher Fernmitglieder geheißen haben und nach der neuen Satzung eben außerordentliche Mitglieder sich melden oder genannt werden.
Also es gibt einige Dinge, über die man diskutieren könnte, genauso einen Präsidentschaftskandidaten nur zu präsentieren auf der Bühne und über den abzustimmen.
Richtig. Das ist für mich keine Demokratie, weil was will man denn anders machen? Das wurde ja schon bewusst bei Meierhofer und so weiter. Ja, man hat ja keine andere Wahl gehabt. Und das haben ja viele Mitglieder, zumindest zu dem Zeitpunkt, die Wahlen waren nicht gewusst. Da kann man sagen, die sind alle selber schuld, dass sie das nicht durchgelesen haben. Aber er liest so ungefähr das Kleingedruckte. Das kennt man ja.
Wir haben gehört, dass sich teilweise der Wind ein bisschen gedreht hat, dann auch mit Pro 1860, auch mit verschiedenen Protagonisten im Verein, bei Ihnen persönlich. Sie hatten, habe ich gehört, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Vizepräsident Hans Sitzberger. Davon ist wenig übrig geblieben, habe ich zumindest gehört. Warum?
Ja, ich muss sagen, also wenn der Hans mich anrufen würde und sagt, du, ich brauche deine Hilfe, ich habe Pech gehabt, da einen Unfall oder sonst was, da bin ich in einer Dreiviertelstunde in München. Aber sie ist eingeschlafen, also wir haben kaum Kontakt und sage mal, ich weiß, dass er meine Meinung nicht akzeptiert, dass er einen Wunschjob jetzt hat, das weiß ich natürlich, Vizepräsident. Und wie der sich um die anderen Abteilungen kümmert. Und die Abteilungen sind natürlich froh, dass sie so einen Mann haben, der arbeitet und auch vielleicht noch finanziell einiges tut, was er immer getan hat. Also ich halte von der ganzen Familie Sitzberger nach wie vor sehr, sehr viel. Ich kann es bloß nicht verhindern, dass sie in der Sache eine völlig andere Meinung hat.
Was halten Sie denn von Präsident Reisinger?
Ja, ich sage mal vorsichtig, ich möchte mich da auch nicht viel äußern. Wer die Aufstiegsfeier erlebt hat und den Auftritt, der wird eine andere Meinung haben, als wie die andere Seite. So kann man in der Öffentlichkeit nicht auftreten. Und man muss die Roten nicht mögen, aber respektieren muss man sie und vor allen Dingen solche Worte als Präsident in aller Öffentlichkeit anstoßen, wo sicher auch noch kein Alkohol im Spiel war. Also mir war das peinlich, ich habe mich geniert und bin sofort nach Hause gefahren.
Also die Rede ist von Zitat, ich zitiere, Scheiß FC Bayern ins Mikrofon.
Ja.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Jetzt wollen wir uns mal um die 160 Jahre TSV 1860 kümmern. Angenommen, Sie würden eine Löwenelf der letzten 160 Jahre zusammenstellen müssen. Welche Namen wären da dabei?
Ja, da wäre natürlich der Radi dabei. Da kann man diskutieren darüber. Auf der Bank als Torwart, zweiter Torwart vielleicht der Rainer Berg. Und der Kirei auch noch dazu. Auch den habe ich ja kennengelernt in meiner Zeit als Vizepräsident, als ganz tollen Menschen. Und ja, dann weiter. Die natürlich Meistermannschaft fast komplett, da möchte ich gar keinen ausschließen, aber auch ein Thomas Hessler, ein Thomas Müller, ein Olaf Botten. Also das, solche Vergleiche hinken alle, aber die haben Geschichte geschrieben. Natürlich ist ein Rudi Brunnermeier in dieser Zeit, der hat nie das Pech gehabt, dass da ein Uwe Seeler gegeben hat. Aber das ist eben so, das hat ein Horst Schade in Nürnberg Fürth genauso gehabt. Oder der Strehl, wenn er so ein Mann, so ein Weltklasse-Mann wie der Uwe Seeler da war, dann hat man es halt ganz schwierig, in der Nationalmannschaft zu spielen. Und so geht es weiter bis zum Heiß, Fredi, bis zum Küppers und der Thomas Hessler, schon alleine aufgrund seiner Technik. Ich kenne jetzt noch keinen auch Bundesligaspieler, der diese Technik hat, der Freistößen, die ich immer wieder bewundert habe. Und da war ja schon nicht mehr der Allerjüngste, der in München war, aber trotzdem legendär, wie der Fußball gespielt hat. Ein Martin Max hat Geschichte geschrieben, ein Bernhard Winkler hat auch Stürmer Geschichte geschrieben, ein Parkholt, wie sie alle heißen.
Also da gibt es noch ganz, ganz viele mehr. Wer war der beste Spieler, den Sie bei 1860 selbst trainiert haben?
Ja, das möchte ich nicht so konzentrieren, weil ich bin stolz, dass ich den Bernhard Reis geholt habe und dass der Bernhard Reis dann auch nachdem er sich bei uns dann auch die andere Achillessehne gerissen hat, das andere war ausgeheilt. Mir wurde ja vorgeworfen von der Frau Knecht, Gott hab sie selig, dass ich einen verletzten Spieler verpflichtet hätte. Erstmal habe ich nie einen Spieler selber verpflichtet, sondern ich habe den dafür Verantwortlichen natürlich gesagt, den möchte ich haben. Aber auch ein Thomas Müller, werde nie vergessen. Ich habe selten, ich glaube, nie einen Spieler gehabt, den ich so habe motivieren können, wie den Thomas Müller. Und ich bin stolz drauf, weil das haben andere Trainer nicht geschafft. Die haben ihn weitergeschoben bei anderen Vereinen. Und bei mir sollte er, war auch auf der Abschlussliste, wie ich mit 60 verhandelt habe, genauso wie der Rainer Maurer. Und da habe ich gesagt, die zwei müssen auf alle Fälle bleiben.
Ja, und das hat sich absolut bezahlt gemacht für den TSV 1860. Jetzt ist meine letzte Frage, Herr Wettberg. Was ist Ihr Wunsch zum 160. Geburtstag beim TSV 1860? Was ist der Geburtstagswunsch?
Ja, dass man in absehbarer Zeit einen Weg findet, dass man sportlich zusammenfindet. Man kann anderer Meinung sein, aber das muss dann immer münden in einer einzigen Entscheidung, dann wird man auch Erfolg haben. Das Rezept ist ja nicht so schwierig, aber dann muss man auch bereit sein, die Meinung des anderen anzuhören und auch anzuerkennen. Es gibt ja genug Beispiele, wo das passiert ist und die haben das geschafft. Warum sonst dann die Löwen nicht schaffen, die schon so viel mitgemacht haben?
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Carsten Wettberg, für Ihre Zeit.
Gerne.
Das war Carsten Wettberg, der König von Giesing. Noch einmal sorry für die Tonqualität. Das hatte vor allem mit seinem Handy zu tun. Aber wir sind froh, dass er uns für das Interview zur Verfügung gestanden ist. Das war's von Radis Erben. Alles weitere dazu auch unter radiserben.de sowie bei Facebook und Instagram. Und ihr tut uns natürlich auch einen Gefallen, wenn ihr uns liked und bewertet auf allen möglichen Plattformen. Dankeschön und bis bald. Servus.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.